Das Boston Symphony Orchestra war das, unter anderem Nelsons mit dem zweiten Satz aus der 10. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch, der darin nach dem Tod Stalins die Schrecken der stalinistischen Diktatur verarbeitete. Nicht jeder ist Komponist oder Musiker. Wie kommen andere Leute wieder zusammen nach Terror, Mord und Vertreibung? Martin Leiner ist Theologe und Ethiker und arbeitet am Jenaer Zentrum für Versöhnungsstudien. Guten Morgen, Herr Leiner.
Guten Morgen.
Zentrum für Versöhnungsstudien, das klingt erstmal nach Forschung und theoretisch. Sie arbeiten aber auch ganz praktisch. Das heißt, Sie helfen Gesellschaften, die sich gegenseitig verzeihen wollen, jedenfalls Lagen der Vergangenheit aufarbeiten wollen. Was machen Sie da?
Ja, also einmal ist es ja so, dass Forschungen immer auch einen praktischen Wert haben. Das heißt, dass wir versuchen, die Dinge auf den Tisch zu legen, was man machen kann, wenn eine Gesellschaft sich auf den Weg der Versöhnung begeben will. Und das tun wir praktisch, wo wir können. Also wir machen das auch, indem wir Masterstudiengänge jetzt in mehreren Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens mit EU-Mitteln versuchen aufzubauen, mit dem Thema Versöhnungsforschung, weil das sind Gedanken und neue Forschungen, neue Ansätze, die vielfach noch nicht so bekannt sind, gerade auch in den Ländern, wo es wichtig wäre. Friedensprozesse werden begleitet durch Forschung zunehmend und man kommt immer mehr auch zu einem gewissen Wissensbestand auf dem Gebiet, der dann hilfreich ist.
Sie sind ein Experte unter anderem für Kolumbien, für die Situation dort, die, wie wir wissen, schwierig ist. Was gibt's da Neues? Was beobachten Sie da gerade?
Ja, also in Kolumbien läuft ja dieser Friedensprozess und dies wird überlagert jetzt durch die Corona-Krise. Das hat dazu geführt, dass es in der Corona-Situation viele Leute wirtschaftlich sehr hart getroffen hat. Also Kolumbien geht durch die wohl schwersten wirtschaftlichen Zeiten seit Menschengedenken. Etwa 40% der Bevölkerung arbeitet im informellen Sektor. Und durch die den Corona-Maßnahmen war es einfach nicht möglich, da zu arbeiten und normales Einkommen zu haben. Das führte dann zu Protesten seit ungefähr dem 28. April dieses Jahres auf den Straßen. Und diese Proteste hatten ihr Zentrum in der Stadt Cali, aber auch im ganzen Land. Und was halt dann auch stattfand, war, dass gegen die Proteste auch von der Polizei mit großer Härte vorgegangen wurde. Die Polizei spricht von etwa um die 20 Toten, aber die Demonstranten berichten von wesentlich mehr. Das ruft die ganze Frage auch auf, die auch sich verbindet mit den Ergebnissen des Friedensprozesses, dass irgendwas im gesamten Sicherheitssektor, Polizei und Militär, eigentlich reformiert werden müsste. Und die ganze Gesellschaft ruft nach einer neuen Phase der Konsultation und einer Erneuerung des Sozialvertrags, wie man in Kolumbien zusammenleben will. Das ist also insofern auch eine Phase mit viel Aufbruch und vielen Chancen, trotz all dem Bedauerlichen, was man in Kolumbien sonst auch oft vermelden kann, wie Morde an sozialen Führern, die weitergehen und die nicht effektiv geschützt werden, eben auch nicht von Polizei und Militär geschützt werden, wie es eigentlich sein müsste, wenn Leute wieder auf ihr Land zurückkehren, was eigentlich im Friedensvertrag ihnen versprochen war. Dann sind Mörder unterwegs, die dann die Leute, die das anführen, ermorden.
Sie haben es angedeutet, es gibt große Chancen, die in solchen Versöhnungsprozessen liegen, aber die finden ja natürlich nicht von alleine statt, sondern die sind auch schwierig, weil sie eben für bestimmte Bevölkerungsgruppen auch Risiken darstellen und weil man über das Gestern, wenn man sich zum Beispiel schuldig gemacht hat, und das sind ja oft auch mehrere Gruppen, beide Seiten, auch gar nicht so gut reden kann. Das würde ja erstmal da mit dem Eingeständnis beginnen, dass man was falsch gemacht hat. Das ist wahrscheinlich der Kernpunkt, denke ich mal, wenn man so etwas erfolgreich aufsetzen will, dass man sich in die Augen schaut und sagt, wir tragen Schuld?
Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist nicht der einzige Punkt in Versöhnungsprozessen. Es geht auch um Vertrauen zum Beispiel, dass man Vertrauen aufbaut. Das geht auch zum gewissen Teil ohne Schuldbekenntnisse. Das haben wir ja auch in Deutschland zum Beispiel auch zeitweise auch erlebt, dass viele Schuld nicht so bekannt wurde, aber dann trotzdem Vertrauen aufgebaut wurde. Ich denke da zum Beispiel an Verbrechen der Wehrmacht in Balkanländern oder in Osteuropa. Das geht schon, aber es ist natürlich ein wichtiger Schritt, der nicht fehlen soll, dass man Schuld bekennt und auch auch um Verzeihung bittet. Das wäre halt sehr schön, wenn das stattfindet. Das ist aber auch ein kulturelles Problem, weil es gehört einfach nicht zu beiden Teilen der Kultur, dass Menschen das sich gegenseitig zugestehen, dass sie eben auch schuldig werden, Fehler machen und dass Wahrheit ein großer Wert ist. Oft werden dann die Einzelnen, die sich bekehren, isoliert und bestraft. Und andere kommen dann relativ erfolgreich durch mit dem Nichtbekennen der Schuld. Wir hatten das in Südafrika, wir hatten das in Ostdeutschland. Und das ist halt alles nicht so besonders hilfreich bei dem Prozess.
Man braucht jedenfalls auch einen ganz langen Atem und muss Rückschläge auch immer wieder hinnehmen. Sie haben es gerade von Kolumbien geschildert. Man muss dann sozusagen nochmal neu ansetzen und die Seiten wieder an den Tisch bringen, obwohl sich ja hier jetzt wieder in den aktuellen Konflikten zeigt, dass der Versöhnungsprozess noch gar nicht so weit ist.
Ja, also das ist zum Beispiel eines der Ergebnisse der Versöhnungsforschung, dass das Prozesse sind, die mehrere Generationen dauern und dass man mehrere Generationen lang etwas machen muss, damit Versöhnungsprozesse wirklich gelingen. Und ein Rückfall ist immer leicht möglich, dass man wieder in die alten Konflikte zurückkommt. Es ist in Deutschland ein großes Glück, dass Deutschland als Konstante seiner Außenpolitik die Versöhnung mit Frankreich oder mit Israel etabliert hat und durchgeführt hat. Wenn aber so etwas unterbrochen wird, kann es leicht wieder zu einem Abrutschen in die alten Konflikte kommen. Das hat man zum Beispiel dramatisch in Burundi erlebt, nachdem man eigentlich einen ganz guten Friedensvertrag 2000 in Arusha geschlossen hatte. Gab es ja dann einen Präsidenten, der in der Macht bleiben wollte und der dann wieder geradezu mit Völkermord gespielt hat, um sich an der Macht zu halten, 2015/16. Und das muss man halt wirklich in vielen Orten, wo es weniger dramatisch zugeht, bedenken, dass immer wieder neu gehetzt wird, neue Sachen aufkommen.
Wenn man die aktuelle Situation sich anschaut, also was jetzt unsere Diskurse zum Beispiel angeht, die wir hier gerade führen, wir reden viel über Hautfarben, wir reden über Klassismus, wir reden über Kolonialismus, wir reden über das Verhältnis von Männern und Frauen gerade ziemlich intensiv. Das ist ja auch so eine Art von Prozess, in dem die Gesellschaft sich nochmal ein bisschen neu sortiert und sich überlegt, was haben wir in der Vergangenheit eigentlich richtig gemacht, was haben wir falsch gemacht, wo waren Ungerechtigkeiten. Das könnte man ja auf der einen Seite jetzt ganz positiv sehen, aber andere leiden auch darunter, dass jetzt so viel diskutiert wird. Ist das so ein typischer Fall oder eine typische Lage für solche Prozesse, in denen man sich gesellschaftlich miteinander ausspricht, dass es von den unterschiedlichen Seiten auch unterschiedlich gesehen wird?
Ja, das ist eine typische Lage. Es gibt dann oft diejenigen, die weitergehen wollen in Versöhnungsprozessen und diejenigen, die sich dagegen wenden, die das auch hintertreiben zum Teil. Und es ist auch ein typisches Merkmal unserer heutigen Zeit, weil die heutige Zeit ist so ausgerichtet. Man hatte in den 90er Jahren einen großen Aufbruch. Der Kalte Krieg war zu Ende. Man hat Versöhnungsprozesse weltweit auch mit einigem Erfolg durchgeführt. Südafrika, Nordirland, um nur einige Beispiele zu nennen. Und dann kam so eine gewisse Reprästinierung, eine Wiedereinstellung alter Mentalitäten. Donald Trumps Regierung war ja ein Höhepunkt, aber auch die Populisten, die wir in Deutschland und anderen Ländern haben, das ist so ein Höhepunkt, die irgendwie eine andere Welt wollen, die wieder in die alten Denkschemata zurück wollen, auch in Osteuropa, in Russland hat sich ja Ähnliches zugetragen. Und das macht diese Zeit so spannend, sie ist voller Hoffnung, Dinge voranzutreiben und voller Widerstände. Und da muss ich was tun und das müssen die Menschen dürfen nicht sich gegenseitig ablehnen und nicht miteinander reden, sondern man muss Brücken bauen und miteinander Wege finden, wo man dann, wie ich denke, hoffentlich einsehen wird, dass letztlich alle durch eine Versöhnungspolitik und durch ein Wiedergutmachen der Schäden der Vergangenheit davon profitieren werden. Nicht finanziell unbedingt, aber menschlich auf alle Fälle und auch was die Lebensqualität anbelangt.
Naja, und wenn Ruhe herrscht und Frieden, dann ist das meistens auch ganz gut fürs Finanzielle, also für die Wirtschaft, die dann doch besser funktionieren kann, als sie das in Streitfällen tut. Die Digitalisierung ist natürlich da irgendwie ein wichtiger Faktor heutzutage, weil viele der Diskussionen ja im digitalen Raum stattfinden. Man kann sicher sagen, dass die Digitalisierung diese ganzen Diskussionen auch intensiviert und beschleunigt wahrscheinlich. Würden Sie da eher Risiken oder eher Chancen sehen?
Genau, da haben wir auch wieder ein ambivalentes Phänomen. Einmal gibt es ja diese berühmten Bubbles, in denen auch Leute sich radikalisieren und gegenseitig dann auch bereit sind, sehr schnell auch wieder Hass gegen andere Gruppen zu teilen oder sich gegenseitig aufzubauen und darin zu bestärken. Andererseits helfen solche digitalen Netzwerke ja auch sehr viel, dass man sich kennenlernt, dass man verstehen lernt, wie es anderen geht. Und da gibt es eine Reihe von noch spannenden Projekten, wo Menschen dann zusammengeführt werden und lernen sollen, eben gerade über Grenzen zu gehen, auch wenn es geradezu unmöglich ist, dahin zu reisen, dass man sich begegnet und sich kennenlernt. Und dann gibt es über dem allem schwebend natürlich auch die großen Gefahren einer Totalüberwachung, die immer realer werden durch das ganze Internet und einer Möglichkeit totalitärer Regimes oder auch von einzelnen autoritären Verwaltungen, Geheimdiensten oder solchen Dingen, dass die dann irgendwie das mehr und mehr Kontrolle übernehmen. Das ist natürlich auch ein Problem.
Unter uns, verzeihen, heißt heute die Matinee in SWR 2. Wie das geht mit dem Verzeihen, das hat uns Martin Leiner erklärt. Er ist Direktor des Jenaer Zentrums für Versöhnungsstudien. Vielen Dank, Herr Leiner.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.